Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir euch durch den gewaltigen Streaming- und Seriendschungel navigieren. Ich bin der Max und bei mir im Podcast-Studio sitzen heute meine Kollegin und Serienexpertin Esther und der liebe Sebastian von Filmstarts. Hallo ihr beiden.
Hallo, hallo.
Hallo Max, ich freue mich sehr. Die große Rückschau ist ja immer ein Highlight bei uns, oder?
Ich wollte gerade sagen, wenn wir drei im Podcast-Studio sind, dann stehen die Chancen, glaube ich, sehr gut, dass wir auf die besten Serien des Jahres zurückblicken. Das ist ja schon Tradition geworden.
Genau, genau.
Genau, und wir sind auch schon passend in Winterstimmung, weil im Büro ist die Heizung ausgefallen. Also wenn ihr ein Klappern zwischendurch mal hört, sind das vielleicht unsere Zähne oder weil wir frieren.
Aber wir sitzen hier, ich zumindest mit Decke eingemummelt und wollten euch da trotzdem natürlich was bieten.
Wir machen es uns einfach kuschelig warm mit Serientipps heute. Ja, seid ihr bereit für den Serienjahresrückblick?
Los geht's.
Auch 2024 sind wieder hunderte Serien und Staffeln an den Start gegangen. Aber welche Serien waren jetzt wirklich gut? Welche Highlights und Geheimtipps hat man vielleicht verpasst? Das wollen wir heute klären und blicken zurück auf die 24 besten Serien des Jahres, die auf jeden Fall eure kostbare Binge-Zeit wert sind. Und dafür haben wir eine Auswahl der bestbewerteten Serien von der Moviepilot-Community und unserer persönlichen Highlights zusammengestellt, um euch so eine kleine Bandbreite der unzähligen herausragenden Neustarts dieses Jahr zusammenzustellen. Und nicht nur die populärsten Serien, sondern halt auch ein paar echte Geheimtipps haben wir mit dabei. Und dabei haben wir auch geschaut, dass wir die Liste auch ein bisschen unterschiedliche Streamingdienste und Genres mit abdecken dabei. Also an Streamingdiensten ist alles vertreten. Ich habe mal geschaut, wir haben Netflix, Amazon, Disney Plus, Sky, Apple TV Plus, Paramount Plus, Magenta TV, RTL Plus, Join Plus und sogar einen Streamingdienst, den die meisten wohl überhaupt nicht kennen, Rakuten Wiki. Wir haben alles mit dabei heute. Und bevor wir jetzt gleich die Serien-Highlights des Jahres vorstellen, gibt's jetzt zuerst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, vielleicht wollen wir direkt mit der spannendsten Frage einsteigen.
Ich hab vorher noch eine Expertenfrage an Sebastian.
Oha.
Weißt du, warum wir heute 24 Serien vorstellen?
Weil ich zu viele Sachen hatte, die mit der Community gleichgegangen sind und
nein,
die deswegen.
Nein, es gibt einen anderen Grund. Max, weißt du es? Du weißt es natürlich.
Es ist ja Tradition, dass wir unsere Serienrückblicke immer der jeweiligen Jahreszahl anpassen.
Ah.
Mal gucken, wie lange wir das noch durchhalten.
Also ich würde sagen, nächstes Jahr machen wir das vielleicht noch, aber dann sollten wir uns mal überlegen, ob wir es vielleicht irgendwie auf 20 zurückschrauben.
2030, unsere 30 liebsten Serien. Gut, ich meine, Max kriegt es sicherlich auch ohne Probleme dann immer noch hin.
Ja, wenn wir schon immer 15 bis 20 Serien pro Monat haben, machen wir am Jahresende einfach die 100 besten Serien.
Zu jeder Serie zwei Sätze.
Ja. So, jetzt aber die große Frage. Ständel jedes Jahr immer. Ich freue mich immer drauf. Wie viel habt ihr dieses Jahr geschaut? Wer möchte anfangen?
Diesmal habe ich mir tatsächlich Notizen gemacht. Das habe ich wirklich. Normalerweise mache ich es nur bei Filmen und Büchern. Aber seitdem ich die letzten Male immer hier rumgedruckst habe,
wir färben wie viel ab
ich denn. Ja, ja, genau. Habe ich mir eine Liste gemacht. Also ich habe insgesamt 44 Serien geguckt. Das ist natürlich, also ich habe es jetzt nicht in der Staffeln aufgelistet, aber zum Beispiel, ne, Evil hat ja allein 4 Seasons, What We Do in the Shadows ist ja aktuell irgendwie mit 5 Staffeln, glaube ich, bei Disney Plus draußen und so. Also ja, 44, Schnapszahl.
Sehr gut.
Aber
und wie viele Bücher hast du gelesen?
41.
Krass.
Also fast genauso viel. Also
immer schön abwechselnd eine Serie geguckt, eine Buch gelesen.
An dem 41. bin ich quasi gerade noch dran, aber ich denke mal, das werde ich zum Ende des Jahres durchhaben.
An Esther, dich auch die Bücherfrage.
Ich habe noch nicht gezählt dieses Jahr, darauf bin ich nicht vorbereitet. Aber ich glaube, ich bin auch so knapp unter 40, nicht ganz so viel. Ich habe sehr viel Hörbücher gehört dieses Jahr. Auch da, hab ich
das
die...
zählt aber trotzdem, hallo?
Doch, das zählt. Oh, ja, dann bin ich so bei 70.
Also, Buch, also am Ende
das finde ich immer das nicht so ganz gerecht, wenn man es nur hört.
Ja gut, aber ich sag nur so, Buch ist Buch, du hast ja die Geschichte trotzdem irgendwie mitbekommen. Ja, so, ja. Also das zählt.
Das ist schön, bei mir sind es vielleicht 4.
Bei Serien habe ich tatsächlich dieses Jahr weniger geguckt. Ich habe mir wieder vorgenommen, ein bisschen mehr Filme zu gucken dieses Jahr. Deswegen bin ich am Ende jetzt oder nach aktuellem Stand nur bei 110 Serien rausgekommen. Und habe die zum Beispiel diese 1000, die magische 1000-Episoden-Grenze noch nicht geknackt dieses Jahr. Das muss ich noch schaffen. Ich bin da irgendwie bei 950 oder so.
Zählt jetzt auch noch die Episoden mit?
Ja, das will ich dann auch wissen. Also wenn, dann will ich eine richtige Statistik am Jahresende haben. So, Max, bitte überrasche uns oder überrasche uns nicht mit deiner Riesenzahl. Wie viele Serien hast du geschaut?
Das gesehene Serienstaffeln waren es 296.
Uiuiuiui.
Wow.
Und wenn ich das jetzt mal filter an komplett neuen Serien, ja, die dieses Jahr erschienen sind, ohne, also nur erste Staffeln, dann waren das 133.
Krass. Wow.
Ordentlich.
Okay. Okay. Das
deswegen nur 4 Bücher.
Ja, ja, okay, gut. Das kann ich dann auch verstehen, warum es so 4 Bücher sind.
Jetzt will ich aber umgekehrt mal wissen, wie viele Filme du dann guckst. Also du musst ja dann die ganze Zeit, die du für Serien aufbringst, in Filme rein, nicht so reingehen, oder?
Manche Serienfolgen sind ja schon so lang wie ein Film. Also
ja, das stimmt.
Jetzt gerade ist das Yellowstone-Finale, ja, Leute. Das war ja schon ein Spielfilm heute Morgen. Es waren so ein bisschen über 180 Filme.
Ah ja, das war doch allerhand. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das ist irgendwas Zweistelliges.
Aber ich mache das wie du. Ich zähle auch, bewerte auch Kurzfilme. Aber so viele,
ja,
Kurzfilme habe ich nicht.
Das mache ich auch eher. Aber es ist dann so eine Handvoll, so 15, vielleicht ich nicht.
Wie immer viel kurz hat, nach den Oscars ist das.
Wie viele Filme hattest du jetzt, soll ich es auch von dir wissen, Sebastian?
Warte, ich glaube, aktuell bin ich bei 214 oder so. Oder warte mal, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Verdammt, jetzt finde ich die da. 215.
Wie?
Aber ich denke mal, da werden, also sich, vielleicht kriege ich die 220 noch voll. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, also. Der Zeitpunkt der Aufnahme, da ist ja noch, da haben wir noch 2 Wochen Zeit oder so. Also da kommt noch ein bisschen was zu.
Okay, ich werde dieses Jahr noch die 550 knacken.
Oh, krass. Dann kannst du es ja fast mit Christoph aus der Filmstadtredaktion.
Wie viel hat der?
Na,
weißt
der,
du schon?
Ja, der kriegt ja immer irgendwie.
Sind die immer bei 800 oder
ja,
so?
Ja,
oder?
Der kriegt ja immer 800, 900. Das ist ja auch immer die Frage, wenn ich mit Jenny und Christoph diesen Filmrückblick mache. So, wie viele Filme habt ihr denn so geguckt? Und ich komme immer mit so mal, ja, 220 so und die immer so irgendwie.
Und Christoph, aber gut, das gucke ich an einem Nachmittag.
Ja, ja, na, so ungefähr. Aber gut, ich meine, die beiden sind ja auch immer super viel bei den Festivals unterwegs. Ja. Da kriegst du die Statistik natürlich ordentlich nach oben geschraubt.
Wenn
so,
du da,
ne,
eine Woche lang jeden Tag irgendwie 5, 6 Filme,
ja,
guckst,
eben,
ja,
dann,
ja,
dann
schnell,
hast du ja eigentlich schon echt viel voll so und ich, ja.
Aber hört's, schaut dann auch mal bei Filmstarts vorbei, für bei der Leinwandliebe Podcast Edition des Jahresrückblicks.
Genau.
Da gibt's dann die besten Filme.
Genau, und danke dir, Sebastian, auch mal für die tollen Filmvorstellungen, auch auf YouTube. manchmal, deswegen sind es bei mir vielleicht auch ein bisschen weniger Filme, weil oft denke ich, ach, den würde ich gerne gucken und dann gucke ich mir ein Video an und sag, nee, jetzt muss ich Craven doch nicht im Kino.
Ja, ne, oh Gott, nee, nee, besser nicht.
So, ja, das war unser Serienjahr. Genau, bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch kurz was zu unserer Auswahl erklären, nach welchen Regeln wir vorgegangen sind und wie wir die Serien gleich vorstellen. Wie eben einmal schon kurz erwähnt, setzen sich die 24 Serien zusammen aus zum Großteil unseren persönlichen Favoriten. Und weil Seriengeschmäcker ja auch verschieden sind, deswegen darf jeder von uns eigene persönliche Sachen mitbringen. Genau, und ergänzt haben wir das Ganze um die Top 7 der von den Usern auf Moviepilot am besten bewerteten Neuerscheinung des Jahres mit mindestens 100 Bewertungen, damit das auch aussagekräftig ist. Und zugelassen waren nur Serien und Staffeln, die dieses Jahr zwischen dem 1.1. und 31.3. in Deutschland im Stream oder im TV gestartet
31.12.
sind.
31.12.
meinst du? 31.12. natürlich.
Nur März. Ab März war deine Eingangsstunde.
Oh Gott. Nein, 31.12. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir auch nur Serien und Staffeln mit reingenommen, die wir auch komplett gesehen haben. Bis auf einen Fall.
Bis auf einen Fall, ja genau.
Dann fehlt dir noch eine Folge.
Genau, ja.
genau. Und deswegen können wir auch ruhigen Gewissens sagen, dass die gut sind, wenn wir die komplett gesehen haben. Also wir haben jetzt auch keine Serien mit drin, die jetzt erst frisch angelaufen sind und nur mit ein, zwei Folgen irgendwie gestartet sind, weil wir dann noch kein finales Urteil bilden konnten, wie zum Beispiel Skeleton Crew oder Dexter Original Sin.
Was ja jetzt gerade erst alles angelaufen ist im Dezember, genau. Ja.
Oder es gibt auch den Fall, dass wir eine Serie gar nicht mit reinnehmen dürfen, weil sie vielleicht erst nach dem Podcast starten.
Sowas wie Squid Game Staffel 2, meinst du?
Genau, die ich schon komplett gesehen habe, aber ich darf noch gar nichts dazu sagen. Deswegen, wenn ich dürfte ich sie gar nicht mit reinnehmen in den Podcast.
Okay.
So oder so herausgekommen sind jetzt 24 Serien-Highlights, die wir allerdings nicht in Form eines Rankings durchgehen, sondern gleich aus dem Hut ziehen. Wenn ihr uns schon etwas länger hört, dann wisst ihr, wie das Ganze funktioniert. Esther, möchtest du es kurz einmal vorstellen, unser Prozedere?
Ich dachte, ich wackele einfach nur mit dem Hut und dann hört man das schon. Ich habe hier einen wunderschönen Plastikzylinder, der schon traditionell uns viele Jahre begleitet. Da sind jetzt Lose drin von den 24 Serien, die wir uns ausgewählt haben. Und damit es ein bisschen spannend auch für uns bleibt, ziehe ich die aus dem Hut und da steht dann jeweils der Titel drauf und wer die Serie vorstellt, woher sie kommt, also ob es ein Community-Platz ist oder ein Sebastian-Platz. Und dann werden wir selbst erfahren, in welcher Reihenfolge wir jetzt die Serien vorstellen, die da das unser Jahr geprägt haben.
Was macht der Zylinder eigentlich den Rest des Jahres?
Wenn du mal meinem Platz vorbeikommst, wirst du den wahrscheinlich da irgendwo stehen sehen, okay. So als dekoratives Element auf meinem Büroschreibtisch.
Sehr gut.
Ja, dann, Essa, lass es rascheln.
Okay. Ich ziehe
los.
Die erste, und ich habe noch nicht die Farben gelernt, der Zettel. Es ist ein roter Zettel.
Mhm.
Und es ist sehr spannend, das heißt, dass ich dran bin, deshalb muss ich mich mal kurz sortieren mit meinen Notizen hier. Da steht eine Serie drauf, die wahrscheinlich noch niemand von euch da draußen gesehen hat, denn es ist English Teacher. Die erst
eine Person hier hat es gesehen.
Außer Max hat sie schon gesehen, die startet nämlich erst am 18. bei
Dezember.
Disney Plus vollständig. Deshalb, aber wir konnten sie natürlich vorher schon gucken und ich zumindest war sehr begeistert davon, dachte, das ist so ein Geheimtipp, schön, können wir direkt in diesen Serien-Podcast starten mit was, wo ihr denkt, vielleicht was Gutes für Weihnachten, mal kurze halbstündige Folgen. Also, sie startet bei Disney Plus, ist eigentlich eine FX-Serie, die haben ja so diverse Hulu-FX-Zusatzsender, die dann auch bei Deutschland einfach alle bei Disney Plus kommen. Und es sind halbstündige Folgen, die für mich pures Comedy-Gold sind. Also eine lustige Serie.
Sehr gut.
Wir folgen einem gewissen Evan Marquez durch seinen Alltag als Highschool-Lehrer in Austin, Texas. Also USA, Südstaaten. Was besonders interessant ist, weil er muss jeden Tag berufliches, professionell, persönliches und politisches jonglieren, was nicht dadurch erleichtert wird, dass er ein schwuler Lehrer ist. Und viele Eltern das nicht öffentlich vor ihren Kindern zur Schau gestellt wissen wollen.
Schon gar nicht in Texas.
Genau. Da kann also ein Küsschen seines Freundes vor Zeugenaugen von Schülern schon mal zum Eklat werden. Und mehr muss man eigentlich zur Serie gar nicht sagen. Es ist wirklich einfach dieses Highschool-Lehrerleben mit allen Höhen und Tiefen von heutzutage eigentlich doch schon sehr informierten Schülern, was man so machen sollte und nicht, die das teilweise auch für sich dann ausnutzen, wenn er dann mal in Fettnäpfchen tritt. Die Serie lebt für mich vor allem von sehr tollen Figuren. Also ich kannte den Cast vorher so gar nicht, also vielleicht mal jemanden gesehen, aber jetzt nicht so mit Namen. Der Hauptdarsteller Brian Jordan Alvarez hat zum Beispiel in Megan oder Will and Grace mitgespielt. Er kann euch also schon mal.
Esteban aus Will and Grace.
Okay, du kennst ihn. Ich kann den Fall nicht, siehste. Und der ist halt so ein idealer Person für einen idealistischen, manchmal etwas genervten Lehrer Evan, der aber irgendwie doch herzensgut ist, dass man ihm gerne dann folgt an diese besondere Schule. Dann gibt's seine beste Freundin Gwen von Stephanie König gespielt, aus Lessons in Chemistry vielleicht bekannt. Einen sehr gebeutelten Schulleiter Grant, gespielt von Enrico Colantoni, der ist irgendwie allen recht machen will, aber dann irgendwie auch immer so ein Gleichgewicht finden von kann ich jetzt die Eltern oder eher die Lehrkörper mehr befriedigen? Schwierig. Und dann gibt's einen wunderbaren Sportlehrer, gespielt von Sean Patton, der so ziemlich jedes in politisch inkorrekte Fettnäpfchen mitnimmt. Aber witzigerweise hinter dieser total unsensiblen Fassade dann doch irgendwie ein erstaunlicher Ally oder Unterstützer ist. Das ist so eine ganz seltsame Mischung, die am Ende bei rauskommt. Und dann gibt's natürlich auch noch alte und neue Love Interests für unseren Lieblingslehrer Evan. Und witzigerweise wurde die Serie auch entwickelt von Hauptdarsteller und Comedian Brian Jordan Alvarez. Also das ist ein bisschen wie bei Abbott Elementary, wo ja auch die Hauptfigur die Serie geschrieben hat und dann selber mitspielt. Und da sind wir eigentlich schon beim Stichwort. Also wenn ihr Abbott Elementary liebt, dann guckt euch unbedingt auch diese Serie an. Das ist wie so eine inoffizielle Fortsetzung. Abbott Elementary war halt Grundschulleben in Philadelphia mit so Brennpunkt afroamerikanische Bevölkerung. Und hier ist es jetzt so, ja, eine Oberschule in Texas mit so ein bisschen Queer-Verhandlungen, aber auch vielen anderen Themen, die da reinspielen. Also wirklich toller Humor, ganz schön gemacht. Eine Serie zum Wohlfühlen nochmal zu Weihnachten.
Das ist edgy, Abbott Elementary. Ist schon ein bisschen derber teilweise.
Ja, das stimmt, aber ist ja dann halt auch ein bisschen für Ältere sozusagen, die das dann, würdest jetzt keine Scherze über Grundschüler machen.
Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du die Serie mit reingenommen hast. Ich habe echt mit mir gekämpft, ob welche Serie ich noch irgendwie so als letztes mit reinbringe, und ich wollte die eigentlich auch, und dann habe ich gesehen, dass du sie mitgenommen hast und dachte,
ein Glück.
Fällt mir ein Stern vom Herzen.
An was erinnerst du dich am meisten aus der Serie? So eine bestimmte Episode oder eine bestimmte Figur? Was ist für dich so das herausstechende Merkmal?
So für den Humor. Es gibt einen Klassenausflug, wo eine Mutter mitkommen muss von den Kindern. Und diese Mutter ist so ganz weird, komplett überbesorgt darum, dass die Kinder alle Sex haben auf diesem Klassenausflug. Stimmt, ja. Und die sich halt auch sehr seltsame Sachen ausdenkt, was die Kinder für Sexspiele spielen heimlich. Und
sie glaubt da voll am Puls der Zeit zu sein und überall schon irgendwelche Vorzeichen zu sehen, das stimmt.
Genau,
ja.
Das hat mich gekriegt, die Folge.
Ich fand auch die Folge mit der Schülerin super, die sich dann einbildet, dass sie eine besondere Krankheit hat, die nur sie hat, die dann nach ihr benannt werden muss. Auch diese besondere, weiß ich nicht, was das eigentlich sein soll, aber so nach Motto, man muss sich auf jedes Individuum auch einstellen, und vielleicht ist das wirklich eine Krankheit, man muss alles ernst nehmen.
Ja, die unbedingt die Opferrolle spielen will allen Mitgefühl bekommen möchte, deswegen hat sie eine ganz seltene Krankheit, die gar nicht existiert.
Genau, das ist so kurz und knapp einfach English Teacher, ohne the davor, einfach nur English Teacher. Kommt am 18. Dezember raus mit allen Folgen auf einmal. 8 Folgen. Mhm. Soll ich weitermachen?
Mhm.
So, dann haben wir hier einen Sebastian-Zettel. Es ist ein Community-Platz, nämlich The Walking Dead, The Ones Who Live, ist gestartet dieses Jahr und auch schon wieder zu Ende gegangen dieses Jahr.
Wollen wir uns jetzt wieder streiten?
Ja, wir wollen uns jetzt wieder streiten. Also es wird, glaube ich, darauf hinauslaufen, weil, ja, ich glaube, die Serie, auf die man sich als Walking Dead-Fan noch irgendwie so mit am meisten gefreut hat, weil es ja die große Miniserie war rund um, was ist denn jetzt eigentlich aus Rick und Michonne geworden, nachdem wir sie ja im Finale von Staffel 11 The Walking Dead nur ganz kurz als kleinen Teaser am Ende hatten, erfahren wir jetzt so ein bisschen mehr, wie es Rick beim CRM ergangen ist und wie Michonne jetzt auf die Suche nach ihm geht. Und ja, also ich glaube, es haben alle Leute halt geguckt, eben weil sie sehen wollten, was so mit Rick passiert und wie das mit dem CRM weitergeht und bla bla bla. Ich war leider echt kein Fan. Ich mochte die ersten zwei Episoden, aber die erste Episode ist ja rein Ricks Story beim CRM. Das fand ich richtig fantastisch. Dann hatten wir Folge 2, wo es nur um Michonne ging, wie sie halt irgendwie versucht, Rick zu finden, und dann finden sie sich ja am Ende von Folge 2 und dann ist es einfach so deren Story. Ich war enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir wurde dieses ganze Thema CRM dann doch zu schnell abgefrühstückt und irgendwie ja gerade auch im Finale, was ist denn so, ja okay, und das ist jetzt fertig und irgendwie vorbei. Und persönlich als Walking Dead Fan fühle ich mich da irgendwie so ein bisschen verarscht, weil wir haben ja dann noch hier das Daryl Dixon Spin-off, da war ja dieses Jahr dann auch Season 2, wo ja dann noch Season 3 kommt, und ich warte doch eigentlich nur noch auf den Moment, dass Daryl und Rick sich mal wieder in den Arm liegen und dass ich männlich mein Tränchen verdrücken kann, so, ach ja, die beiden haben sich jetzt endlich wieder gefunden und so.
Das wird niemals passieren.
Ja,
Staffel 6.
Ja, wahrscheinlich. Und The Ones Who Live, weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach viel zu hohe Erwartungen daran gesetzt, jetzt Rick Grimes auch wirklich wiederzusehen. Und es hat mich nicht getroffen. Also es ist deswegen, ich rede jetzt zwar darüber, aber in meinem persönlichen Jahresrückblick würde diese Serie nicht auftauchen.
Deshalb ist sie auch ein Community-Platz.
Genau. Ja, genau.
Also, genau, ich wollte sagen, nochmal was Positives, sie ist auf Platz 6
ja,
der Movie-Pilot
mit einer 7,6 Durchschnittsbewertung von vielen Menschen.
Du, wie gesagt,
ja,
wunderbar.
Alles gut.
Genau, wenn ihr sehen wollt, wie Max, der diese Serie sehr mag, verzweifelt, schaut euch unseren Movie-Pilot-Livestream bei YouTube an mit Yves und Sebastian. Mhm. Da war ich sehr traurig und verzweifelt.
Dass du als einziger sie so richtig mochtest, oder? Okay.
Genau, und wir beide haben geschwärmt im Podcast darüber.
Ja.
Könnt ihr euch auch anhören, die Folge.
Wir waren da etwas positiver emotional dabei.
So, dann
machen wir weiter.
Genau,
machen wir hier keine großen Pausen.
Genau.
Wenn man mehr hören möchte, haben wir ja Podcast dazu.
So, einen blauen Zettel. Das heißt, Sebastian ist schon wieder dran.
Ja, unmöglich. Aber das jetzt denn blauer Zettel heißt es
von dir
von
wirklich,
meiner,
genau.
Von mir, na denn.
Von dir reingeworfen in den Hut. X-Men 97.
Ja. Ich habe tatsächlich
die
ja.
Die magst du aber.
Die mag ich aber, ja. Die mag ich, weil ich war eh erstaunt, dass ich ja doch sehr viel aus dem Animationsbereich irgendwie mit reingenommen habe. Und ich habe auch so das Gefühl, dieses Jahr war eher so ein bisschen das Revival von so alten Animationsserien. Batman hatte ja dann auch noch dieses Caped Crusader-Ding bekommen, was ja auch so ein bisschen angelehnt war an diese alte Animated Series. Und X-Men 97 ist ja die richtige Fortsetzung zu der alten animierten X-Men-Serie aus den 90er Jahren, die ja damals auch so ein bisschen auf einem Cliffhanger endete, weil Charles Xavier vermeintlich tot jetzt dann zu den Shi'ar ins Weltall geht und die X-Men irgendwie ohne ihren glorreichen Anführer dastehen. Und gleich vorweg, man kann X-Men 97 auch gucken, ohne dass man sich die komplette alte Serie angeguckt hat. Vielleicht guckt man sich das Finale der alten an, dass man das mal so hat, aber sie gehen da ja sehr, sehr viel in der Serie.
Musst du zumindest einmal nachlesen, so, was ist mit Charles passiert?
Ja, aber ansonsten finde ich, funktioniert die echt gut und hast jetzt dann halt einfach wieder, es ist so das klassische Ding, so was sie vorher auch schon hatten, einfach die Abenteuer der X-Men. Und was ich an dieser animierten Serie damals schon so mochte und auch bei X-Men 97 super finde, dass sie es ja wirklich gut schaffen, diese Comic-Geschichten, die Leser vielleicht schon kennen, auch gut zu übertragen.
Also sind dann wirklich 1:1 Adaptionen von den Comic-internen, kleineren Storylines?
Zum größten Teil, ja. Also die X-Men-Serie damals aus den 90er Jahren, die hat zum Beispiel sowas wie diese Dark Phoenix-Saga, was ja die Live-Action-Filme zweimal versucht haben. Haben sie wirklich...
Betonung auch versucht?
Ja. Versucht wirklich 1:1 gut umzusetzen. Und was sie jetzt hier bei X-Men 97 machen, halt gerade diese Mr. Sinister Story rund um Madeline Pryor und ich nenne nur den Namen, ohne zu sagen, wer so dahinter steckt und so. Und später dann auch dieses ganze Thema rund um Bastion und sowas alles. Es ist toll und ich finde, sie kriegen die Figuren echt wahnsinnig gut hin. Ich mag, dass sie den optischen Stil angepasst haben. Aber jetzt auch nicht so sehr, dass du irgendwie in so Richtung Arcane gehst oder sowas, was natürlich wahrscheinlich auch einfach zu viel geworden wäre. Aber wirklich tolle Stories, tolle Figuren. Und ich finde, so als X-Men-Fan ist es genauso das, was man gebraucht hat. Und ich hoffe, dass Marvel das halt dann auch für die kommenden Live-Action-Sachen irgendwie so umsetzen kann, was sie hier halt gut gezeigt haben.
Kannst unterschreiben. Ich weiß, dass es bei Disney Plus läuft und ich weiß, dass die Community eine 7,7 vergeben hat, also auch sehr schön. Ich weiß eigentlich nicht, wie viele Folgen es sind.
10,
ja.
Okay, auch so halbstündig oder 20-minütig, wie man das so kennt von den
so
animierten Formaten.
Diese 20, 25 Minuten.
Und eine zweite Staffel ist in Arbeit.
Genau.
Die kommt aber, glaube ich, erst 2026.
Die kommt irgendwann, aber musste sein, weil das Finale hat, glaube ich, so 3 oder 4 offene Enden, die da bereit gehalten werden für Season 2. Also ja, das muss kommen.
Ja. Ich bin ja ein großer Fan der X-Men Kinofilme. Mhm. Deshalb habe ich auch gedacht, ich muss das eigentlich jetzt, als der Hype kam, auch mal reinschauen. Und dann habe ich aber die erste Folge von der alten Serie erstmal geguckt, weil ich dachte, ich will erstmal wissen, ob mich sozusagen dieses Serienformat so als animierte Serie packt. Und da war es dann irgendwie so, ach, das jetzt alles nachzuholen, wollte ich nicht. Aber wenn du sagst, man kann es auch ohne.
Ja, also wie gesagt, vielleicht macht man es, wie Max es getan hat und liest sich bei Wikipedia kurz nochmal irgendwie so die Zusammenfassung der allerletzten Episode von der alten durch. Ich habe sie mir tatsächlich nochmal angeguckt, aber bei mir ist es halt auch, ich kenne es halt noch von früher.
Nostalgisch geprägt.
Ja, genau, das ist halt wirklich so nostalgisch geprägt und es war irgendwie schön, das nochmal zu gucken. Aber ja, weil dieser Animationsstil von damals ist halt auch nicht so.
Aber der neue sieht richtig gut aus.
Der neue ist fantastisch, aber das alte ist so. Aber unbedingt nachholen. Also ist echt eine tolle Serie.
Okay, schreibe ich mir auf den Zettel.
X-Men 97. Jetzt rat mal, wann die alte Serie geendet ist.
97. Genial. Gut, ich ziehe den nächsten Zettel. Jetzt wird's aber auch Zeit, Max, dass du mal dran kommst.
Ich darf.
Hex Staffel 3 steht bei mir drauf.
Oh, den habe ich als persönlichen Tipp mitgebracht. Leider immer noch zu unbekannt. Genau, obwohl man 2 Staffeln auf Netflix streamen kann. Also könnt ihr jetzt schon mal auf die Merkliste setzen, ohne zu wissen, worum es geht. Hex bei Netflix, aber auf die Merkliste.
Max hat sie auch schon häufig im Podcast mal gedroppt, so erwähnt. Und seitdem steht sie auch bei mir immer drauf von, müsste ich eigentlich mal gucken.
Genau, und da gibt's die 3. Staffel, die aktuellste von diesem Jahr bei RTL Plus aktuell. Und das ist eine Comedy-Serie von Max, von HBO Max. HBO Max. Unglaublich clever und witzig geschrieben mit bissigen Dialogen und es geht um eine, sagen wir mal, abgehalfterte Diva der Stand-up-Comedy-Szene, Deborah Vance, die wird gespielt von Jean Smart, ganz, ganz toll, kennen wir aus
Legion.
Watchmen, Legion, alles was mit DC zu tun hat schon.
Hey, Legion ist Marvel.
Ach Mist, ja. Sorry.
Nur mal
das
so.
Große Fettnäpfchen. Also auf jeden Fall alle Jean Smart-Fans. Genau. Und die war einst eine Comedy-Legende, hat aber die besten Zeiten hinter sich und droht so ihr Engagement in Las Vegas zu verlieren, wenn sie sich nicht neu erfindet. Und dafür wird ihr von ihrer Agentur dann die junge Millennial-Autorin Ava zur Seite gestellt, die selbst beruflich Probleme hat wegen ihrer sehr vorlauten Art. Und die beiden könnten nicht grundverschiedener sein und zwischen denen entwickelt sich so eine Art Hassliebe und es ist einfach unglaublich charmant und witzig erzählt, diese Dynamik zwischen den beiden. Und Staffel 3 aus diesem Jahr hat für mich nochmal alles getoppt, das ist die beste Staffel bisher für mich gewesen. Und was die Serie so toll ist, dass sie sich nicht wiederholt und jede Staffel so Story und Charaktere in so eine komplett andere Richtung treibt. Also in Staffel 2 gehen die beiden dann auf Tour und in Staffel 3 will Deborah nochmal, ist nochmal auf einem ganz anderen Level vom Erfolg und will ihrem Traum näher kommen, Moderatorin einer Late-Night-Show zu werden. Und in Staffel 4, die auch noch kommt, dann geht es um eine Late-Night-Show. Geht immer so in eine andere Richtung. Und ich liebe diese beiden Figuren einfach, ihre Dynamik, die sich ständig ändert. Und vor allem Jean Smart ist sowieso immer göttlich in allem, was sie macht. Und diese bissige Diva ist von ihr ist ganz toll, weil die auch immer so ihr Herz öffnet manchmal und dann doch einen wieder irgendwie eiskaltes Messer in den Rücken sticht. Und die Serie hat auch eine gehörige Portion Queerness, auch ganz schön. So Avas Bisexualität ist ein wichtiger Teil von der Serie. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, das ist ein großer Plotpoint, dass Deborah eine große Ikone in der queeren Community ist. Die Gays, ihre Fans. Genau, und die Staffeln haben immer so 8 bis 10 Folgen, halbstündig.
Halbstündig sogar nur, okay.
Ja.
Hast mich schon überzeugt, Max. Endlich muss das endlich mal nachholen.
Das ist krass, ne? Wenn man mittlerweile, oh, halbstündig, ja, perfekt. Das passt so richtig gut rein, so das.
Genau, RTL Plus, hast du gesagt, läuft
genau.
Das okay.
Oder Netflix. Erstmal zum Reinkommen die ersten beiden Staffeln.
Das ist natürlich gut. Dann kann man schon mal testen, so ob da einem das gefällt. Und wenn man dann richtig angefixt ist als Fan, sagt man, jetzt hole ich mir auch noch die 3. Staffel bei RTL Plus.
Oder wartet ein Jahr, bis es bei
Netflix
ist.
Das Yellowstone-Prinzip. Genau. Man kriegt so ein paar Folgen vorgesetzt und dann kann man mal weiter gucken.
Genau.
Sehr schön.
Dann darfst du die nächste Serie ziehen.
Dann ziehe ich die nächste Serie. Oh, es ist eine von mir. Eine kontroverse Entscheidung.
Oh, was kommt jetzt?
Steht drauf, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, Staffel 2.
Oh, ja.
Da habe ich auch so ein bisschen mit mir gerungen, ob ich sie reinnehmen soll oder nicht. Aber letztendlich habe ich zurückgeblickt aufs Jahr und gedacht, doch, sie hat mich doch irgendwie intensiv begleitet und mir Freude bereitet. Und deswegen wollte ich sie dann trotzdem hier nochmal mit reintragen. Zumal ja auch viele gesagt haben einfach, dass die 2. Staffel besser war als die erste. Ich weiß gar nicht, ob ich da unbedingt mitgehen würde, aber nichtsdestotrotz eine eine Serie, die ihren Imprint hinterlassen hat. Bei Amazon könnt ihr sie natürlich bei Prime streamen, falls ihr das nicht wisst. Sie hat als Gesamtserie bei Moviepilot eine Wertung von 6,8 und die zweite Staffel eine 7,2. Da zeigt sich schon die Tendenz nach oben. 8 Folgen sind es natürlich wieder geworden und ich werde mich hier mal kurz fassen, weil alle langlebigen Streamgestöber-HörerInnen natürlich wissen, Sebastian und ich haben schon einen langen 2-Stunden-Podcast aufgenommen. Ja. Also wir hatten ja erst eine Folge zu den ersten drei Folgen zum Auftakt und dann zu den letzten haben wir alle in einem abgehandelt und sind auf Details und Facetten eingegangen, haben für und wieder diskutiert. Also da gibt's ganz viel zu hören und noch vielleicht zu entdecken für euch, wenn ihr sie auch geschaut habt. Nichtsdestotrotz hier nochmal ganz kurz vielleicht, worum geht's in Staffel 2? Nachdem Sauron am Ende von Staffel 1 enttarnt wurde bietet er sich jetzt der Ringschmiede in Eregion an und will da ein paar mehr Ringe noch erschaffen, nämlich die drei Elbenringe hatten wir ja schon in Staffel 1 und jetzt haben wir noch die Menschenringe und die Zwergenringe, natürlich in umgekehrter Reihenfolge jetzt. Und so verführt Annatar, das ist ein Alias von Sauron, den Ringschmied Celebrimbor dazu.
Sauron in Blond?
Sauron, nennen wir ihn den blonden Sauron, verführt den blonden Celebrimbor.
Die blonde Gefahr ist das?
Aber ich muss ja sagen, ich finde, sie erklären es ja gut, warum er trotzdem irgendwie noch so aussieht. Ja. Weil das war ja damals der erste große Aufschrei, als der Trailer kam und wir Charlie Vickers gesehen haben, wo wir irgendwie ja vorher noch gedacht hätten,
die haben sich doch getroffen.
Casten sie da jemanden neuen jetzt, der dann Annatar spielt. Aber sie erklären das, finde ich, sehr gut in der Serie.
Ja, und er spielt den auch ganz wunderbar, seine zweite Persona. Ja, ja. Also da haben wir jetzt uns noch mehr für das Schauspiel von Charlie Vickers auch begeistern können. Ansonsten laufen noch andere Personen in Mittelerde rum, wie zum Beispiel Adda, der seine Armeen sammelt, um Region anzugreifen. Galadriel, die jetzt beichten muss, dass sie Sauron irgendwie da von ihm getäuscht wurde. Die Zwerge, die jetzt überlegen wollen, ob sie ihre Ringe zum Einsatz bringen, ob sie vielleicht zu tief buddeln oder auch nicht. Die Haarfüße, die ein ganz eigenes zweites Volk noch finden, vielleicht in der Ferne, was ihnen recht ähnlich ist. Und natürlich der Fremde, der jetzt einen zauberhaften Lehrmeister findet und sich einen Namen zulegt. Hier keine Spoiler, falls ich es noch nicht gesehen habe, aber es ist jetzt raus natürlich. Am Ende von Staffel 2 wissen wir, wer der Fremde ist. Und dann auf Numenor auch noch ein paar Leute, die sich kabbeln und nicht auskäsen
das
können.
Ist so, Numenor ist auch noch da.
Ja, genau. Ja. Also
Numenor wird erst in Staffel 3 wichtig.
Ja, ja, also in dieser Staffel ist es wirklich so, ach ja, und Numenor, ja, wir gucken mal kurz hin und dann wieder war alles andere.
Gleiche Problem hatte ich mit Arondir. Die Serie weiß auch nicht mehr ganz so viel mit ihm anzufangen.
Die ganzen Südländer, genau, die haben höchstens ein paar Auseinandersetzungen mit ein paar Bäumen und ansonsten war es das auch die Staffel. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Highlights, zum Beispiel eine große Schlachtenepisode oder halt dieses ganze Zusammenspiel von Celebrimbor und Sauron.
Ja, fast 3 Schlachtenepisoden.
Die fängt in der 7. Folge an und endet fängt in der 6. Folge an, geht die ganze 7. und endet in der 8. Ja, ja.
Das hatten sie aber auch schon groß angekündigt damals, ne? Das war jetzt wird's richtig krass.
Haben sie abgeliefert, nachdem auch in Staffel 1 die Schlachtenepisode die beliebteste war, ist es dieses Mal wieder genauso geworden, habe ich bei den Episoden nachgeschaut.
Uns allen das Herz gebrochen, weil Durin nicht gekommen ist.
Ja, ja. Und genau, also obwohl Staffel 2 nicht ohne Fehl und Tadel ist, hatte ich rückblickend, wie gesagt, sehr viel Spaß damit und wenn ihr auch Herr der Ringe-Fans seid und in Mittelerde euch noch ein bisschen aufhalten wollt, dann schaut euch das unbedingt an. Es ist ein schöner Fantasy-Einschlag gewesen dieses Jahr für mich und ich freue mich auf Staffel 3.
Der bessere Mittelerde-Ausflug dieses Jahr.
Ja.
Wir sind hier kein Kinopodcast, wir reden jetzt nicht über die Schlacht der Ringe. So.
Besser ist.
Dann ziehe ich den nächsten Zettel aus dem Hut. Max, du bist wieder dran. Mhm. Eine Serie, die mir gar nichts sagt und ein Sender, der mir auch nichts sagt.
Ach dann.
Jetzt sind wir bei Rakuten.
Ja. Nein, es ist Love in the Big City.
Genau.
Bei Viki mit V geschrieben.
Rakuten-Viki, genau.
Ah, okay.
Erstmal die Frage an euch beide Leseratten hier, wenn ich schon zwei so Buchprofis.
Bitte.
Habt ihr schon mal von Sang-Jung Parks Roman Love in the Big City gehört? Aus dem Jahr 2021.
Nur den Titel, aber nicht, worum es geht. So.
Nee, ich auch gar nicht.
Siehste, ideal. Niemand weiß, niemand kennt es. Und jetzt werde ich das ändern. Das ist ein Roman, der wurde dieses Jahr gleich zweimal verfilmt tatsächlich.
Nein, das ist ja wie Body Problem letztes Jahr.
Weil der 2022 war der für den Booker Prize nominiert und dann wollten alle das gleich verfilmen. Und ich nehme aber die Serie. Und ich glaube, geheimtippiger geht's nicht. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der diese Serie gesehen hat. Genau. Und sie ist aber halt so stark, dass ich sie mit reinnehmen wollte. Und das ist eine südkoreanische queere Dramaserie mit 8 Folgen. Und Am Anfang hatte ich so ein bisschen Vibes von so einem koreanischen Queers Folk, so ein bisschen. Mhm. Genau, und worum geht es? Erzählt wird in 4 Akten, genau wie im Buch, zu jeweils 2 Folgen, die Geschichte des schwulen und HIV-positiven Schriftstellers Go Jung und der vom jungen Studentenleben über mehrere Jahre hinweg bis ins Erwachsenenalter hinein das Großstadtleben in Seoul navigiert und unterschiedliche Beziehungen hat, während er für sich herausfinden muss, was für ihn Liebe bedeutet. Und einerseits ist es ein sehr spannender und authentischer Blick auf die schwule Community und Dating-Welt, so im Großstadt Südkorea. Und gerade auch, weil Südkorea immer noch eins der konservativsten Länder in Asien ist. Und allein diese Serie schon bei ihrer Ankündigung massive Protestwellen aus der konservativen Ecke. Da wurde der erste Trailer hatte schon so eine Hasswelle ausgelöst, dass der erst gelöscht wurde und runtergenommen werden musste. Und genau. Und die Serie ist aber jetzt nicht so weichgespült wie fluffige Boys-Love-Serien, die man aus Asien kennt, irgendwie auch aus Südkorea oder Japan oder Taiwan, sondern teilweise auch sehr niederschmetternd, weil der Protagonist immer wieder daran scheitert, die Liebe zu finden. Und das aus unterschiedlichen Gründen. Ich habe die Serie zusammen mit meinem Freund geguckt und dann immer so nach am Ende der Folge immer so, wollen wir noch eine gucken? Und meistens war das so, oh, das war jetzt so deprimierend, ich möchte nicht weiter gucken, ich brauche eine Pause. Und die Serie ist wie so ein guter Roman, also dass du wirklich in diese Lebenswelt und Gefühlswelt der Charaktere eintauchst und die halt je nach persönlicher Sichtweise auch mal kompliziert sein können und Fehler machen und ihre Entscheidungen nicht direkt nachvollziehbar sind für manchen. Gerade am Anfang ist Go Jung als Student noch so jung und naiv und sucht das Abenteuer, weshalb er dann auch völlig überfordert damit ist, wenn ihn so ein bodenständiger Mensch, der nicht jeden Tag Party machen will, ihn mit seiner Liebe überrollt und direkt nach dem Kennenlernen Partnerringe schenkt und sich am besten direkt verloben will. Und dem bricht er dann eiskalt das Herz. Oder wenn er quasi seinen Seelenverwandten zur falschen Zeit in seiner emotionalen Entwicklung trifft und erst zu spät erkennt, was er hätte haben können. Also ganz, ganz toll erzählt, mutig und nahbar. Und deswegen ist es auch ein bisschen schade, weil die Serie ist so gut, aber sie ist halt nicht so breit zugänglich, wie sie hätte sein können. Also sie versteckt sich bei Rakuten Wiki, ein Streamingdienst, wo man hauptsächlich für asiatische Serien, kann man auch ganz viel kostenlos gucken. Diese hier leider nicht, nur im Abo, aber es gibt so ein 7-Tage-Gratis-Abo und ich habe die in 3 Tagen dann auch durchgeguckt.
Schafft man's, die wie viele Folgen waren es nochmal zu gucken?
8 Folgen sind das, okay. Genau. Die sind so um die 50 Minuten.
Dann auch abgeschlossen? Ja, ne? Genau. Also wenn es nach dem Roman ist, dann okay.
Ja. In deinem Herzen ist die Geschichte nicht abgeschlossen und du musst niedergeschmettert sein. Es gibt kein Happy End. So ist das Leben.
Jetzt juckt mich aber tatsächlich eher der Roman. Und dann vielleicht.
Genau, also, dann ist
du,
ja auch
also, du liest ja sowieso immer erst die Bücher.
Ja, genau.
Für mich klingt das von deiner Beschreibung her auch so ein bisschen so, als könnte das was für Pachinko-Fans sein, also von dieser emotionalen Kraft so aus asiatischem Raum, aber
nicht ganz so visuell bombastisch.
Okay.
Das sagt sie jetzt auch nur, weil ich vorhin erzählt habe, dass ich gerade den Pachinko-Roman lese.
Oh.
Und vorher gar nicht wusste, dass es dazu eine Serie gibt, aber jetzt habe ich ja ein Projekt.
Dann reden wir nochmal, wenn du die Serie gesehen hast.
Wenn ich das Buch gelesen habe, was wirklich sehr gut ist. Also ich habe jetzt die ersten 100 Seiten durch, aber schon echt.
Dann ist es, glaube ich, frustrierend, die Serie zu gucken, weil die so langsam erzählt ist und ich am Ende von Staffel 2 mir dachte, da ist noch so viel über vom Buch. Wie wollt ihr das? Es war doch schon ein Kampf, dass die um eine zweite Staffel verlängert wird.
Naja.
Auf jeden Fall guckt Love in the Big City.
Gut, dann machen wir weiter. Und ich habe einen Zettel aus dem Hut gezogen, der mir allein gehört. Es steht drauf, Shrinking, Staffel 2. Das kam zu Apple TV Plus und läuft eigentlich noch bei Apple TV Plus in der 2. Staffel. Die letzte Folge steht jetzt vor Weihnachten, glaube ich, unmittelbar bevor. Wir hatten natürlich Screener und konnten auch schon durchgucken, was wieder unser Vorteil ist. Vor allem meiner, weil ich wollte dann so nicht zwischendurch aufhören. Und es waren auch am Anfang nicht alle Screener auf einmal da, also dass ich wirklich eine Pause einlegen musste und eigentlich immer weiter gucken wollte.
Und dabei war das in der ersten Staffel noch so Überzeugungsarbeit.
Genau.
Da warst du nicht ganz so überzeugt.
Genau, ich fand also, die erste Staffel war irgendwie nett. Also wir haben ja diesen Ansatz von, wir haben einen Psychologen, der bisschen durch den Wind ist, aus nachvollziehbaren Gründen, weil seine Frau bei einem Unfall gestorben ist. Und der dreht dann halt völlig frei, vernachlässigt seine Tochter, geht in seine Praxis und sagt, nö, ich mache jetzt nicht mehr die normale psychologische, therapeutische Arbeit, sondern sag einfach meinen Patienten, was ich denke. Und ganz toll gespielt von Jason Segel. Aus How I Met Your Mother kennt ihr den bestimmt. Aber ich habe How I Met Your Mother nicht geguckt. Da spielt der Marshall.
Ja.
Okay. Und dann lernt er halt noch so in seinem, nennen wir in seinem Umfeld so unterschiedlichste Menschen kennen, wie natürlich allen voran Harrison Ford als sein Mentor und auch Psychotherapeut, der da arbeitet und gerade entdeckt, dass er Parkinson hat, und seine tolle Mitpraxisleiterin auch noch, Jessica Williams, die ihr vielleicht aus der Fantastischen Beasts-Reihe, dem zweiten, dritten Teil?
Dritten Teil.
Das ist so viele Nummern hier, kennt. Und ja, das ist halt, war also eine gute Serie schon. Die hatte viele lustige Momente und viele auch zu Herzen gehende Momente. Aber ich habe sie jetzt nicht in meine Endliste reingenommen. Dachte ich so, ja, ist okay, war nett, war okay.
Vielleicht die Erwartungshaltung, oh, der Schöpfer von Ted Lasso.
Genau, das war noch natürlich davor, weil der ist einfach ganz stark darin im Serienschreiben. Und dann kam die zweite Staffel. Und ich dachte mir,
am Anfang,
jetzt könnte ich die Serie eigentlich gut abbrechen und sagen, ich muss das nicht weiter gucken. Aber ich war dann irgendwie doch so, ich gucke mir zumindest mal die erste ein, zwei Folgen an. Und dann war ich so am Haken, weil tatsächlich, du hast es gerade schon erwähnt, Brad Goldstein ist ja einer der Serienschöpfer auch. Den kennen viele als Schauspieler aus Ted Lasso. Das ist Roy Kent mit dem Bart.
Oder als Herkules aus dem MCU.
Oh mein Gott, als Mini-Gastauftritt. In welchem Torteil war es? Nee, was?
Love and Thunder.
Okay. Yeah, yeah. Ja gut, aber jedenfalls, der hat als Serienschreiber also schon mitgewirkt und tritt jetzt in Staffel 2 auch vor die Kamera. Diesmal ohne Bart, sorry Ted Lasso-Fans. Aber mit so einer emotionalen Wucht. Er spielt nämlich den Fahrer, der die Frau versehentlich getötet hat, von deren Tod wir ja schon seit Staffel 1 wissen. Und das bringt nochmal so einen Dreh in die Serie rein, dass man sagt, okay, da ist jetzt so ein emotionales Gewicht, was mir sagt, okay, irgendwie verurteilt man ihn ja, weil er hat da sozusagen einen wichtigen Menschen aus dem Leben von den Hauptfiguren, die wir schon kennen, gerissen, aber andererseits leidet er da auch so offensichtlich drunter. Und ob jetzt eine Versöhnung jemals stattfinden kann, ist sehr ungewiss. Und dann nähert sich auch noch die Tochter an, aber der Psychotherapeut selbst sagt, nee, er will mit dem nichts zu tun haben, das reicht jetzt so. Und das rastet auf einmal diese Serie so für mich ein, auch mit allen anderen Figuren, die auf einmal so ihren Weg finden. Also die Nachbarin, die auf einmal sonst immer zu Hause war und nicht so richtig wusste, was sie will. Den Patienten, der seinen eigenen Foodtruck eröffnet, der eigentlich schon bei ihnen mit im Haus wohnt und jetzt vielleicht doch ein bisschen selbstständiger werden sollte. Den Anwaltsfreund, der mit seinem Partner ein Kind adoptieren will, was aber auch nicht so einfach ist. Und irgendwie war das bei mir auf einmal so kann es funktionieren, dass die Spuren, die gelegt wurden in Staffel 1, auf einmal zu einem Punkt laufen, wo man sagt, ja, da so soll eine richtig gute Serie sein.
Das ist wieder dieses Comedy-Serien-Phänomen, dass die erste Serie, die etabliert halt
warum
erstmal die ganzen Figuren.
Warum ist das so? Ja, das hat man ja bei The Office und so allen anderen Serien auch so. Keine Ahnung, woran es liegt, dass das so ist, aber es ist so. Also gebt euch einen Ruck, schaut euch Shrinking an. Es sind 12 Folgen insgesamt bei Apple TV Plus, hat eine Movieplot-Wertung von 7,2. Und so wie du mich anguckst, Max, hat dir die zweite Staffel auch gut gefallen?
Ja, es ist halt so eine richtige Wohlfühl- Hangout-Comedy, Ensemble-Comedy, aber halt mit so einer Therapeutenfamilie, die alle sich gegenseitig einmischen in ihre Belange, und das ist einfach, geht zu Herzen. Das ist ganz, ganz schön, die Serie.
Also in jede kleine Rolle noch so. Wir haben zum Beispiel noch den Ehemann der Frau, der am Anfang nur so eine Randfigur war in Staffel 1 und der jetzt sich so zum richtigen Wohlfühlelement entwickelt von, wenn du Probleme hast, geh zu ihm, dann fühlst du dich automatisch besser, wenn du in seiner Gegenwart bist. Hast du von Shrinking schon gehört, Sebastian?
Gehört, ja. Bin tatsächlich aber noch nicht dazu gekommen, es irgendwie zu gucken, aber...
Bist du How I Met Your Mother Fan?
Ja.
Na siehste, dann musst du die Serie jetzt unbedingt gucken, weil es gibt eine Reunion in Staffel 2.
Ja, es geht mir auch, es ist halt einfach, es ist so viel, was man irgendwie gucken muss. Aber ja, Shrinking hatte ich auch, allein wegen Jason Segel und Harrison Ford. Zach Braff hat ja auch bei einigen Folgen irgendwie Regie geführt und so. Also hier Scrubs, JD-Darsteller. Und
da gibt es auch einige Scrubs-Darsteller, die mitspielen. Genau,
und Serienschöpfer von Scrubs, ja. Also da kommt einfach alles zusammen aus dem Comedy-Bereich.
Und falls du dich nochmal fragst, wie seine Rolle in How I Met Your Mother, hieß es mir gerade erst eingefallen, kann man sich eine leichte Eselsbrücke
erzählen.
Weil er spielte auch in einem Comedy-Film mit, der hieß Forgetting Sarah
Marshall?
Genau.
Oh.
So kann man sich sein.
Okay, also da habt ihr noch einen Comedy-Tipp. Auch nicht so lange Folgen, meistens so knapp über eine halbe Stunde. Also... zum Nachholen ideal, wenn ihr eure Serienzahl noch pushen wollt zum Jahresende.
Lasst euch vom grummeligen Harrison Ford begeistern.
Überzeugen, genau. So, Max, du bist wieder dran mit einer Community-Serie. Und zwar The Gentleman ist bei Netflix gestartet, schon in der ersten Jahreshälfte.
Genau, das ist Platz 7 bei der Community mit einer Wertung von 7,6. Genau, die hatten wir schon unter den Top 20 zum Halbjahr. Ich habe sie immer noch nicht gesehen. Ich werde sie auch nicht sehen. Ich werde nie wieder was von Guy Ritchie gucken nach Aladdin. Das muss ich jetzt durchziehen. Aber die Serie scheint sehr gut angekommen zu sein. Und eine zweite Staffel ist schon in Arbeit. Das Ganze ist, wie schon erwähnt, eine Guy Ritchie-Serie, eine Crime-Comedy-Serie und ein Spin-off des gleichnamigen Films von ihm.
Gibt es Guy Ritchie-Produktionen ohne Gangster drin?
Ich sehr, sehr selten.
Ich glaube nicht.
Selbst in Aladdin ist ja so ein Trickbetrüger, ja, Straßendieb.
Selbst in King Arthur ist es ja eigentlich auch ja, so eine... Ja. So.
Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, nächstes Jahr muss ich eine Guy Ritchie-Serie sehen, weil er ja Young Sherlock für Amazon macht.
Ja, da musst du zumindest mal reingucken.
Ob der auch kriminell ist. Aber worum geht's in The Gentleman? Kurz und knapp, es geht um den Armeeoffizier Eddie, gespielt von Theo James. Auch ganz toll. Aus... Divergent? Nee, welche Reihe war das?
Das ist richtig.
Ja, doch, ja. Ja, Divergent. Divergent. Ja, ja, stimmt.
Oder die Frau des Zeitreisen, genau. Abgebrochen nach Staffel 1, obwohl die Serie nicht zu Ende war.
Er ist der Mann der Frau des Zeitreisen. genau, und der erbt nach dem Tod seines Vaters dessen Adelstitel, wird Duke, hat Land und Vermögen plötzlich, aber erbt auch dessen Verbindung zur organisierten Kriminalität. Und so wird Eddie nicht nur damit konfrontiert, sein dubioser Bruder, der beim Erbe übergangen wurde und hoch verschuldet ist. Um den muss er sich kümmern. Und dann auch noch, dass ein Cannabis-Imperium auf seinem Gut anbaut.
So ein Mist aber auch.
Passiert halt mal. Und ehe er sich versieht, ist Eddie mittendrin in der Welt des Verbrechens. Es passieren Morde und alles ist ganz crazy.
Genau. Das war die kurze Synopse von Max.
Aber als eine Community-Serie ist, habe ich noch ein paar Stimmen aus der Community vom Moviepilot mitgebracht. Da schreibt Sigrun, toller Cast, rasante Wendung, super Setting, fette Kamera, große Lässigkeit. Oder Barrelhaven schreibt, Theo James gibt den dauergenervten, aber ruhigen Eddie, Kaya Scodelario, eine taffe, sehr besonnene Verbrecherin, die hier und da gute Sprüche aufweist. Daniel Ings gibt wirklich alles, um den Dorfdepp und möchte gern Duke zu geben, im Hühnerkostüm herumlaufend, E-Zigaretten wie Zigaretten rauchend, Zusammenhänge falsch verstehend. Und dann habe ich noch einen von Andron, eine Mischung zwischen einer Art englischer Version von Breaking Bad und dem britischen Film Grasgeflüster, immer mit einem Augenzwinkern, nie ganz ernst gemeint, kein Volltreffer, aber unterhaltsam und kurzweilig.
Okay.
Klingt ja irgendwie nicht schlecht und ich mochte ja auch
Mochtest The Gentleman. Mochtest du den Film,
ja,
The Gentleman?
Ich fand den ganz unterhaltsam. Jetzt auch nicht, wow. Ich finde, Guy Ritchie hat für mich einen guten Film gemacht, das ist Snatch. Und seit Snatch, finde ich, versucht er die ganze Zeit das irgendwie wieder zu wiederholen. Und wie gesagt, soll kein Diss sein. Ich mochte auch diesen, wie hieß der, Operation Fortune mit Hugh Grant und Jason Statham. Sind so, die guckst du und dann hast du danach auch wieder vergessen und so. Und als dann diese Ankündigung für diese Serie kam, dachte ich mir auch so, boah, brauche ich das jetzt, von einem Guy Ritchie-Film noch irgendwie so ein Spin-off zu kriegen? So, was genau das Gleiche irgendwie, jetzt nur halt in Serienlänge, aber scheint ja irgendwie angekommen zu sein. Also
hält sich hartnäckig.
Ja.
Weiß man, ob eine zweite Staffel kommen wird dazu? Ja. Ah ja, okay. Mal gucken, ob Theo James dann da dabei bleibt. Denn bei Serien wie anderen Serien, wie zum Beispiel Sanditon, ist er dann einfach ausgestiegen nach der ersten Staffel. Obwohl die Serie, die Rolle weiter hätte gelebt werden können. Aber es war zum Vorteil, denn Sanditon Staffel 2 ist die beste der Serie. Nur nebenbei.
Stimmt, hat er nicht auch in White Lotus in der zweiten Staffel mitgespielt, ne?
Ja, genau. Ja. Okay. Also mal gucken, ob er sich da auf lange Zeit verschreibt, dem Guy Ritchie.
Ich nicht.
Max nicht, ihr habt es mitbekommen. Gut, ich schaue mal, was hier noch so drin ist, damit Sebastian auch mal wieder was zu sagen hat.
Ich hab doch die ganze Zeit was zu sagen. Das ist doch vollkommen okay.
So, jetzt ist aber ein spannender Tipp drin. Eine dritte Staffel bei Paramount Plus. From hast du in unseren Hut geworfen.
Ja, From ist ja mein neuer Lost-Ersatz so ein bisschen geworden. Ich habe lange rumgerätselt. Ich war ja dann auch kurz noch bei Evil und bei Yellow Jackets. Und ich bin auch sehr froh, dass Yellow Jackets nächstes Jahr dann ja auch weitergeht. Aber From Staffel 3 startete ja irgendwie im Oktober, glaube ich. Und das fand ich ja auch ein bisschen blöd, weil in den USA läuft es ja irgendwie bei MGM Plus. Und die dritte Staffel fing da halt einfach mal 2 Wochen früher an. Das heißt, als die mit dem Finale durch waren wir erst irgendwie bei Folge 8.
Obwohl dann, 2 Wochen Verzug ist ja nicht so schlecht.
Ja, aber dann bist du halt
bei so einer Serie,
dann bist du halt bei dem Punkt so, mir wird dann natürlich bei Google Discover und
das
so, dann oh, das bedeutet das im From-Finale. Ich so, weg. Ich will es noch gar nicht wissen. Aber es ist natürlich, ich empfehle die mittlerweile wirklich jedem, weil gerade so, glaube ich, für Lost-Fans, die vielleicht so ein bisschen so dieses Lost...
Lost sind im Serienuniversum genau, ohne Lost.
Aber ich finde es ja auch gerade irgendwie so, gute Mystery-Serien sind ja auch irgendwie schwer zu finden, irgendwie, die auch wirklich auch weitergeführt werden, weil vieles wird ja dann doch irgendwie, okay, machen wir doch nicht weiter. Und From Staffel 3, finde ich, ist für mich so ein bisschen schwierig. Also dieses ganze Mysterium, wir haben ja diese Leute, die da in
vielleicht fang doch mal von vorne an, für die, die das gar nicht wissen, was das ist.
Ja, da will ich ja jetzt gerade hin.
Worum geht's denn überhaupt?
Also wir sind in einer Stadt, in der sich ganz viele Leute angesammelt haben, die aus dieser Stadt nicht mehr rauskommen. Also ganz am Anfang der ersten Season haben wir ja die Familie von Jim und Tabitha mit ihren beiden Kindern Julie und Ethan, die da, weil auf irgendeiner Straße so ein Baum runtergekracht ist, dann müssen sie einen Umweg fahren und plötzlich landen sie in dieser Stadt, die unter Fans ja auch nur Fromville genannt wird, weil sie hat ja keinen richtigen Namen. Und du kommst halt nicht raus. Sie versuchen es denn, aber wenn du die Straße weiterfährst, dann landest du irgendwann genau wieder da, wo du angefangen hast. Es ist wie so ein Loop. Und zusätzlich gibt's halt dann des Nachts noch irgendwelche creepy Gestalten, die durch die Gegend laufen und nur irgendwelche Talismane beschützen die Häuser, weil ansonsten kommen diese Viecher halt rein und fressen dich dann auf. So.
Und gleich schon die allererste Szene der Serie, wo genau, ein kleines genau. Kind aufgefetzt
wird. So krass, ja, wenn die Oma da kommt und so, lass mich rein. Also sehr, sehr brutal. Und
FSK 18, glaube ich, ne? Also das ist schon sehr, sehr blutig,
weiß gar nicht,
was sie da zeigen.
Ja, obwohl ich glaube, es ist mittlerweile FSK 16, weil sie sind so ein bisschen runtergegangen, okay, was diese ganzen, okay, Horrorsachen angeht.
Ja, in Staffel 3, und wenn die eine
ja,
grafisch aufgeschlitzt wird.
Aber ich glaube, das ist dann trotzdem, weil jetzt überwiegt halt mehr und mehr so dieser ganze Mystery-Faktor, so, weil die Figuren natürlich mehr und mehr versuchen, okay, warum sind wir hier, kommen wir irgendwie raus, und gerade Staffel 2 hatte ja dann auch diesen krassen Teaser, dass eine Figur es eben irgendwie plötzlich geschafft hatte, doch dann wieder aus dieser Stadt rauszukommen und dann wieder in der realen Welt drin gewesen ist.
Glaubt man zumindest.
Ja, genau, wie gesagt, wir wissen ja nichts, und ich muss sagen, ich hatte so, mein Problem bei Staffel 3 war so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, wir wollen es jetzt ein bisschen strecken. Deswegen passiert anfangs gar nicht so viel, was jetzt irgendwie mal vielleicht eine Frage so halbwegs erklärt oder irgendwie sowas. Und dann hast du so diese letzten beiden Episoden, wo sie gefühlt, okay, das sind die Monster, das steckt hinter den Monstern, und so sind die. Da kommt dann auf einmal so super viel mit noch wieder neuen Teasern, die dann für Staffel 4 wichtig werden, die jetzt zum Glück
erst
auch
am Ende von Staffel 4 vielleicht.
Ja, aber ich bin ja schon froh, dass Staffel 4 jetzt auch angekündigt wurde, glaube ich, für 2026. Das heißt, es wird auf jeden Fall da erstmal noch weitergehen. Und für alle Lost-Fans, Harold Perrineau, der ja auch schon bei Lost mitgespielt hat, spielt hier Sheriff Boyd, auch sehr, sehr coole Figur. Und also ich mag die Serie und ich hatte auch Spaß mit Staffel 3, aber du hast so das Gefühl, macht nicht mehr als 5 Seasons oder so, sondern bringt es halt irgendwann zu Ende auf den Punkt, weil ich weiß nicht, ich brauche nicht jetzt demnächst noch wieder neue Leute, die irgendwie in diese Stadt kommen oder so, weil das passiert ja dann auch immer mal wieder. Und gerade Staffel 3 hatte eine furchtbar nervige Dame, die neu dazukommt, die Polizistin ist.
Oh,
wo ich,
oh ja,
oh ja, siehst
oh
du,
ja.
Danke Max. Wo ich ja auch dachte, so, oh, kann die bitte irgendwie
dafür
nachts
werden
mal
aber dann Figuren, die in der zweiten Staffel richtig nervig waren, wie der Typ im Bus, der so lange im Bus geschlafen hat.
Ach, Randall.
Dann auch, ja,
ja,
die fand ich jetzt zum Beispiel wieder langsam
sympathisch.
Ja, also.
Ja, und ich meine, gerade aus Randall und was mit ihm so los ist, macht Staffel 3 ja auch so ein großes Mysterium, ohne dass es irgendwie geklärt wird. Aber ich mag die und ich mag den Titelsong.
Ja,
das ist,
que será, será.
Genau, aber in einer etwas anderen
Fassung. Bei mir ist es immer so ein Auf und Ab. Ich fand die ersten 4 oder 5 Folgen jetzt von der Staffel richtig stark und dann plötzlich ist es so für mich komplett eingebrochen, weil dieser ganze Horrorfaktor ist dann ja irgendwann komplett rausgefallen. So die Brutalität, die war nur in den ersten Folgen. Und dann dieses Soapige mag ich nicht so. Wenn sich das so ständig irgendwie, die fühlen sich so lang an, die Folgen.
Ja, ja.
Ich also fand dieses Vater-Sohn-Drama hat mich so genervt.
Das muss ich ja auch sagen. Also da war ich ja auch so, okay, wozu bringt ihr diesen Vater da jetzt ins Spiel, wenn ihr nicht irgendwie wirklich viel aus ihm macht? Ich fand auch dieses ganze Ding rund um Elgin und Fatima ein bisschen anstrengend. Auch wenn das sich natürlich dann doch noch irgendwie gut aufklärt, so, aber ja, sie ist nicht ohne Fehler.
Aber sie weckt Emotionen.
Ja, ja, und sie macht Spaß und ich glaube, man kann auch gut miträtseln. Also ich habe tatsächlich viele auf Insta, die mir dann teilweise wirklich so eine Texte schreiben mit ihren Theorien zu From, weil ich hatte dann auch ein Video zum Finale gemacht auf YouTube und dann kamen ganz viele.
Und wenn ihr mal einen Baum entdeckt, der teleportieren kann, geht da nicht einfach leichtfertig rein.
Ja.
Ihr wisst nicht, wohin ihr teleportiert.
Zumindest nicht, wenn ihr einen Swimmingpool in der Nähe habt. Genau. Ich habe ja die Serie auch erst dieses Jahr ganz frisch nachgeholt, weil so viele Leute gesagt haben, Max und Andrea und du auch, dass die sich lohnt. Also ich habe es nicht bereut, da die drei Staffeln jetzt fast in einem Rutsch nachgeholt zu haben.
Okay, das ist natürlich auch nochmal geil.
Das war auch sehr cool. Und gerade so, wo ich dachte, als Staffel 3 kommt, da kann nicht mehr viel passieren, kann mich nicht mehr viel schocken. Und dann kommt diese erste Folge von Staffel 3, wo auch so radikal das Ende, wenn du dich dran erinnerst, kommt, wo man denkt so, hier ist keine Figur sicher, das ist richtig brutal. Und ja, auf ähnliche Weise endet sie ja dann auch, wo man denkt, what?
Was ist denn jetzt?
Das ist ein Cliffhanger, mit dem soll ich jetzt jahrelang leben? Gut. Also ihr hört schon, guckt mal rein, wenn ihr Horror- und Mystery-Fans seid.
So, welche Serie toppt das?
Eine Esther-Serie. Frisch aus dem Hut gezogen und frisch zu Ende gegangen. Gerade erst letzte Woche. Ich rede von The Day of the Jackal. Meine Serienentdeckung des Jahres, muss ich sagen.
Mhm. Habe ich eine Bewertung gesehen.
Hast du eine Bewertung gesehen? Sie läuft bei Wow, ist eigentlich eine Peacock-Serie. Wurde wöchentlich ausgestrahlt, beziehungsweise es kamen erst 5 Folgen und dann kamen alle wöchentlich. Was? Interessantes Prinzip, ist bei mir aber voll aufgegangen, weil ich nach der ersten Folge so am Haken war, dass ich dachte, weitergucken. Und dann kam auf einmal nichts mehr. Und dachte, wieso? Was? Das ist doch überhaupt nicht zu Ende. Und dann habe ich nachgeguckt, oh, jetzt wöchentlich warten. Also Moviepilot hat es mit einer 7,7 aktuell bewertet. Mein Platz 1 oder 2 dieses Jahr wahrscheinlich, wenn ich es mir angucke.
Bei der Community auf Platz 5.
Ah ja. Und ich bin selbst erstaunt, wie viele gute Agentenserien es doch dieses Jahr gab. Also ich denke da zurück an Mr. und Mrs. Smith ganz am Anfang des Jahres, fand ich sehr schön. Jetzt hatten wir gerade Black Doves bei Netflix, finde ich auch, kann man auch gut gucken. The Agency hat mich überhaupt nicht abgeholt, muss ich leider sagen, mit Michael Fassbender. Ja, ich habe mich so gelangweilt, ich gucke jetzt da wenig weiter. Aber deswegen, also ist jetzt Agentengenre nicht unbedingt mein Genre, so Agenten-Thriller, Killer. Aber die hat mich so überrascht, ich kann euch da gerne nochmal einen Text in die Shownotes legen, habe ich auch gerade einen Jahresendtext geschrieben, warum das so die Überraschung des Jahres ist. Weil es halt einfach nochmal noch ein Remake war. Also wir haben das Buch, die Buchvorlage von Frederick Forsyth, der hat es 1971, glaube ich, geschrieben und es wurde dann auch 73 gleich verfilmt als Der Schakal im Deutschen oder The Day of the Jackal im Englischen. Dann gibt's auch noch so eine Bruce Willis-Verfilmung aus den 90ern. Ich glaube, die kann man da nicht unbedingt mit reinzählen, aber gibt's halt auch. Und sie hatte also nicht den besten Start. Also Agentenserie gibt's schon viele. Ich dachte so, ich schaue mir mal den Piloten an, dann habe ich einen Eindruck davon. Eddie Redmayne interessiert mich ja dann doch irgendwie ein Stück weit. Und die erste Folge, schon die ersten 10 Minuten, ich war so dran. Es fängt an mit einem Anschlag auf einen deutschen Politiker. Da hat man schon mal so ein bisschen diesen Lokalkolorit von, oh, was machen wir denn in München in so einer internationalen Serie? Und dann diesen eiskalten Killer, der da kommt und sein Ding durchzieht, so total planerisch, exakt, dass man einfach nur mitfiebert und sagt, okay, ich muss jetzt wissen, was weiter passiert. Also vielleicht kurz, worum geht's überhaupt, wenn ihr es gar nicht kennt? Der Schakal ist ein extrem zuverlässiger, aber auch geheimer Auftragskiller, den sich nur die Superreichsten leisten können. Also könnt ihr gleich von eurer Liste streichen. Und deine Millionen kannst du für dich behalten, Sebastian. Und nach einem ja schier unmöglichen Auftrag, den er perfekt durchführt, kriegt er dann einen neuen Auftrag, für den er angeheuert wird. Er soll nämlich den Tech-Milliardär Ulle Duck Charles erschießen, der kurz davor steht, so eine ganz weltverändernde Technologie öffentlich zu machen namens River, die dann frei zugänglich wird und die Finanzmärkte in außer Kontrolle geraten lassen könnte, weil dann auf einmal alle wissen, was hinter den Kulissen passiert. Das wollen natürlich die besonders Reichen und so verhindern. In meiner Buchvorlage war es noch der französische Präsident, der erschossen werden sollte. Hier ist es jetzt also in einem modernen Twist eine Art Steve Jobs-ähnliche Internetaktivistenfigur, würde ich sagen. Und damit das nicht passiert, setzt sich eine MI6-Agentin an die Spuren, auf die Fersen dieses Killers und folgt ihm dann quer durch Europa, um seine Identität herauszufinden und diesen Anschlag hoffentlich zu stoppen. Und das ist so ein atemloser Spannungssog, den diese Serie entfaltet, dass ich selber von mir überrascht war, wie ich da reingezogen wurde. Also dieses Katz-und-Maus-Spiel ist wirklich so eine Extraklasse und dass es die Serie, die 10 Folgen lang ist, das wirklich halten kann, über jede Folge hinweg, das konnte ich einfach nicht begreifen.
Ist aber abgeschlossen dann nach den 10 Episoden?
Komme ich gleich zu. Ah, okay. Wir begleiten also diesen Killer, diesen Schakal, der auch eigentlich gar keinen richtigen Namen hat oder irgendwie erstmal nur Tarnnamen, als so eine Art abgründigen James Bond, würde ich sagen. Also er ist ein 007, der zwar auch so dieses Talent, aber nicht unbedingt die Lizenz zum Töten hat und seine Jägerin. Und schon im Intro-Song hören wir da klar raus, okay, der hätte auch ein James-Bond-Song sein können. Also da hat sich schon jemand so eine gewisse Vorlage gesetzt. Dann haben wir noch Hauptdarstellerin Lashana Lynch, die wir aus der Keine Zeit zu sterben kennen, als auch sehr taffe Agentin. Und die spielt jetzt auch wieder eine starke Agentin des MI6. Und dann haben wir halt diese britische Eleganz so im Umgang mit dem Thema. Nicht so dieses, ich nenne es mal Haudrauftum von Night Manager oder Reacher, sondern schon ein bisschen anders aufgezogen. Und ich mag auch, dass dieses Jet-Setting-Ambiente auf Europa begrenzt ist. Also sonst haben wir ja alle Orte auf der Welt, die James Bond bereisen kann. Und hier haben wir halt wirklich dieses, okay, wir gucken mal, was es denn eigentlich in Europa noch für interessante Ecken gibt. Dann landen wir halt auch mal in Tallinn oder München und nicht nur in Dubai oder Shanghai oder so. Und am meisten überrascht hat mich wirklich Eddie Redmayne, den wir ja kennen als zum Beispiel Newt Scamander in der fantastischen Tierwesen-Reihe oder als Forscher Stephen Hawking in die Entdeckung der Unendlichkeit. Und wenn er so als dieser kaltblütige Killer da auf einmal auftrat, hat er mir so eine Gänsehaut verursacht, was ich nicht vermutet hätte, dass er das kann. Hat mich da das mit Besseren überzeugen lassen.
Hat zu viele fluffige Rollen gespielt. Wahrscheinlich, er wollte jetzt den eiskalten Killer
wahrscheinlich
machen.
Also egal, ob er jetzt verkleidet ist als alter Mann oder als glatzköpfiger Hutträger, da hat er natürlich auch so ein paar nette Gadgets bei, wie er sich tarnen kann. Aber meistens auch mit so dezenten Sachen. Also jetzt nicht so eine Faceprint-Maschine wie Ethan Hunt in Mission Impossible, sondern eher so mit wenigen Details wie einer Brille oder einem Hut. Sieht auf einmal ganz anders aus oder gekämmt Hahn. Also so ganz unwiderstehlich, so eine kalkulierende Aura, die er da mitbringt in seinem Schauspiel. Man weiß ja auch, dass er als Schauspieler so seine Gesten immer sehr exakt studiert. Zum Beispiel bei The Danish Girl hat er das auch gemacht. Und ich bin dann da regelmäßig in so moralische Abgründe gefallen, weil ich dachte, oh, ich fieber total mit ihm mit, wird er jetzt geschnappt oder nicht? Aber irgendwie will man, dass er zu seinem Ziel kommt, aber irgendwie hat er dann auch immer wieder so diesen Kollateralschaden von unschuldigen Menschen, die da so nebenbei einfach abgemurkst werden, wenn man denkt, nein, der war da total nett, was tust du da? Also, ihr merkt schon, ich stehe total unter Strom, wenn ich von dieser Serie rede. Also ganz, ganz starke Agentenunterhaltung, Killerunterhaltung, die man dieses Jahr, glaube ich, nicht auslassen sollte. Bei Wow sind jetzt alle 10 Folgen tatsächlich seit letzter Woche da und eine zweite Staffel wurde tatsächlich auch schon vor Serienende bestellt, weil ich glaube, sie haben diesen Erfolg auch nicht erwartet, dass da so viele Leute jetzt auch international drauf aufspringen. Ja, ich glaube, ich bin die Einzige hier, die gesehen hat. Oder Max, hast du inzwischen schon angefangen?
Es gibt bei den 24 Serien 2 Serien, die ich nicht gesehen habe und das ist eine davon.
Dann weißt du jetzt ja, was du Weihnachten vorhast.
Oh, Esther, ich habe doch keine Zeit. Aber ich habe deinen Hype mitbekommen. Und als großer Haus des Geldes-Fan muss ich natürlich fragen, wie groß ist denn Ursula Corberos Rolle?
Also nicht total klein, aber auch nicht riesig. Sie spielt
die Ehefrau.
Genau, oder? Sie spielt die Ehefrau, spanische Ehefrau dieses Killers und sie weiß natürlich anfangs nicht, was ihr Mann macht, aber dann kommt natürlich so ein bisschen diese Komponente rein von, sie ahnt irgendwas und irgendwas ist komisch.
Ist sie seine Rita, wenn er Dexter wäre?
Vielleicht so ein bisschen. Und sie macht ihn irgendwie teils natürlich ein bisschen menschlich, weil man denkt, wieso hat der jetzt eigentlich auch noch eine Frau und der scheint ja wirklich Gefühle irgendwie für sie zu haben. Also er ist jetzt nicht so der komplett Abgebrühte, der sich völlig lossagt von der Welt. Und das bringt natürlich auch das Spannungselement rein von, was passiert, wenn sie ihn vielleicht entdeckt.
Aber ist die Story jetzt von der Geschichte her abgeschlossen nach diesen Episoden?
Ja.
Okay, das heißt, wenn eine zweite Season kommt, dann wird es eine andere Geschichte haben. Okay, gut.
Und man weiß wahrscheinlich, wenn man das Ende von Staffel 2 gesehen hat, auch schon, welche Geschichte es sein könnte.
Mhm, okay.
Ja, das war ein Ende.
Das klingt ja aber gut so, weil...
Dann kann man es auch gucken, ohne sich jetzt gleich zu verschreiben, 2 Staffeln. Ja, ja. Genau.
Aber ja, ich war zu der Premiere eingeladen, dann war ich leider krank, weswegen ich nicht hin konnte. Und da hatte ich mir halt im Vorfeld den Trailer angeguckt und war schon vom Trailer sehr
positiv überrascht. Der hat mich nämlich auch
überrascht,
dass er
wo ich echt dachte,
stylisch aussah.
So, weil ich bin da auch so ein bisschen auf deiner Seite so, ah, es gibt auch schon irgendwie so 1000 Agenten-Serien und ja, weiß ich nicht, irgendwie so juckt mich das irgendwie nicht so. Aber da habe ich auch, gerade auch wegen Lashana Lynch und Eddie Redmayne und so, ich dachte, okay, auch vom Cast irgendwie geil, sah auch ziemlich stylisch gefilmt aus so. Also
ist es ja.
Ja, die glaube ich, deswegen frage ich jetzt so
ja,
viel,
ja,
so,
sehr
ob,
gut,
ich,
sehr gut.
Ob ich quasi so, ob es auch reicht, so wenn ich jetzt so sage, ich gucke halt wirklich nur Staffel 1 und
Ich empfehle euch tatsächlich, ja, okay, guckt euch einfach mal die erste Folge an und wenn es euch wie mir geht, dann seid ihr entweder gleich drin oder sagt vielleicht, das ist nichts für euch, aber ich glaube, es wird der erste Fall sein.
Aber muss Sebastian vorher das Buch lesen?
Das ohne Scheiß habe ich auch schon wieder überlegt, aber gut, vielleicht muss ich nicht jedes Mal vorher das Buch lesen.
Genau, gut. The Day of the Jackal, dann nächste
Mach
Serie.
Mal weiter. Max, du bist dran.
Ja.
Rentierbaby kam bei Netflix dieses Jahr und du musstest es natürlich unbedingt in den Hut geben.
Genau, die ist tatsächlich ein bisschen abgefallen bei der Community. Ich glaube, zum Halbjahr war sie bei der Community mit drin. Mhm. Hat eine 7,3, immer noch sehr gut. Die hatten wir in der besten Liste zum Halbjahr schon. Und auch in unserer Folge zu den besten Miniserien auf Netflix, da hatten wir die auch
stimmt.
mit. Deswegen halte ich es jetzt kurz, ich habe schon so vorgestellt. Es ist ein Mix aus schwarzer Komödie, Psychodrama und Thriller. Und alles beginnt mit einer menschlichen Geste des Mitgefühls, die drastische Konsequenzen hat, denn der Barkeeper und Amateur-Comedian Donnie Dunn spendiert in seinem Pub einer Frau namens Martha einen Drink und die entwickelt daraufhin eine sehr ungesunde Obsession mit ihm, ihrem Baby Reindeer, wie sie nennt. Genau, und sie besucht ihn jeden Tag auf der Arbeit, verfolgt ihn, bedrängt ihn und wie sich diese Stalker-Opfer-Beziehung dann zwischen den beiden entwickeln, ist meist unangenehm, manchmal bitterböse witzig, teilweise richtig tragisch, kann ich nur empfehlen. Also die hat
gegen
mich
Ende
so umgefahren.
Gegen Ende richtig niederschmetternd.
Also die kam so aus dem Nichts, die Serie, und hat einen völlig umgehauen. Sollte man auch nicht an einem Stück gucken, das kann ich nicht empfehlen. Insgesamt 7 Folgen sind das. Und die hat dieses Jahr halt jetzt schon ordentlich Preise abgeräumt. Bei den Emmys hat sie 6 Awards gewonnen, darunter beste Miniserie, beste Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin. Und bei den Golden Globes jetzt hat sie auch in 3 Kategorien nominiert, auch beste Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin, beste Miniserie. Sollte man sich angucken. Fantastischer Cast halt, die ich vorher gar nicht kannte. Also Serienschöpfer und Star Richard Gadd, der halt auch autobiografisch so halb seine persönliche Erfahrung mit reinbringt in die Geschichte mit seiner Stalkerin.
Was man dann irgendwie gar nicht wissen will, wenn sich das immer weiterentwickelt.
Und Jessica Gunning als diese Stalkerin Martha, auch ganz, ganz fantastisch. Und Trans-Schauspielerin Nava Mau, auch
toll.
Auch eine tolle Entdeckung, die seinen Love Interest spielt in der Serie.
Und wie sie auch mit, also ich finde auch klasse, wie die Serie mit so wenigen Mitteln so ein Spannungsprinzip oder auch so einen inneren Zwiespalt in dir erzeugt. Oder auch einfach, man kriegt immer Einblendungen von echten Textnachrichten, die Stalkerin sozusagen ihm geschickt hat.
Sent from my iPhone.
Genau, und da steht aber drunter Sent from my iPhone. Aber das ist halt manchmal teilweise falsch geschrieben. Und auch einfach einfache
Stand
Worte.
Sent from my iPhone.
Einfache Worte ganz falsch geschrieben und richtig komplizierte Worte dann nicht. Und dann fragst du dich, was ist das für ein Gehirn, was da irgendwie dahinter steckt? Es ist so.
Da weißt du, sie hat das einfach immer bewusst unter ihre E-Mail. Jetzt geschickt, from iPhone.
Ja, also ihr müsst euch darauf einstellen, dass es keine Feel-Good-Serie ist, aber trotzdem eine lohnende Serie. Würden wir uns einig sein, oder?
Yes.
Hast du da jemals von gehört?
Ja, klar habe ich gehört, weil man, ich glaube auch auf Social Media wurde ja viel auch über dieses Thema an sich irgendwie diskutiert. Habe es aber nicht gesehen.
Okay, kein Problem. Dann habe ich jetzt den letzten Zettel schon für diesen Podcast aus dem Hut gezogen.
Mhm. Und ich glaube, ich bin dran, ne?
Du bist dran?
Oder? Nee, welche Farbe haben wir?
Nee, ich bin dran.
Ach, du bist dran. Ach, schade. Ich wollte einfach nochmal.
Du hast Schluss für heute. Ich habe Ripley aus dem Hut gezogen. Es ist eine Community-Serie auf Platz, na, Max, weißt du's?
Platz 4 und die bestbewertete Netflix-Serie.
Sehr gut, mit einer 7,8.
Also beste Netflix-Serie hier. Ne?
Hatten wir natürlich auch schon in der Halbjahresrückschau drin. Deshalb fasse ich mich auch kurz. Bei mir ist sie bestimmt auch in der Top-Liste jetzt im Ende des Jahres gelandet. Wirklich eine ganz starke Serie mit 8 Folgen. Miniserie abgeschlossen, freut euch. Schon viel gehypt. Erschaffen von Steven Zalen, der zum Beispiel Drehbücher zu fantastischen Filmen wie Serien wie The Night of, The Irishman, Gangs of New York geschrieben hat. Also ein versiertes Talent hinter der Kamera. Der hat hier Patricia Highsmith Krimi aus dem Jahr 1955 adaptiert. Der talentierte Mr. Ripley.
Denkt gelesen, man natürlich erstmal schon wieder.
Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gelesen, aber ich habe alle Verfilmungen gesehen, die so existieren. Es geht um den Trickbetrüger Tom Ripley, der in den 1960ern aus New York nach Italien reist. Der wurde vom Vater eines gewissen Dickie Greenleaf, einem Reedereibesitzer, also einem reichen Menschen, angeheuert, seinen Sohn endlich mal nach Hause zu bringen. Der verlustiert sich da in der Ferne und soll jetzt gefährlich sein Erbe antreten. Er reist also nach Italien und begibt sich da als alter Bekannter aus, der er eigentlich nicht ist für Dickie, und findet dann schon Gefallen, als er seine neue Bekanntschaft immer mehr zu so einer Freundschaft ausbaut, an dieser Dolce Vita in Italien. Ach ja, so kann man eigentlich leben, so ist es schön. Und findet so sehr Gefallen daran, dass er dann auch beginnt, so ein bisschen Dickies Identität zu begehren, was dann eine fatale Folgen hat. Ich denke, viele haben den Film Der talentierte Mr. Ripley mit Matt Damon gesehen, der ja auch sehr groß war in den 90ern. Die Serie geht jetzt allerdings einen ganz neuen schwarz-weißen Weg. Ihr müsst euch also dran gewöhnen, an diesen Noir-Look erstmal, dass da keine schönen blauen Meere und Himmel in Italien zu sehen sind, sondern alles schwarz-weiß. Das kommt der Geschichte aber auf lange Sicht, finde ich, ungeheim einen zugute. Man hat so dieses Licht- und Schattenspiel, was perfekt zur Geschichte passt. Insbesondere die vielen Treppensteigen-Szenen, in denen Aufsteiger Ripley, da merkt man, wie es sich findet, bildlich und sinnbildlich vorankommen muss. Und einfach genial durchdachte Bildkompositionen, in denen man schwelgen kann, wenn man so ein bisschen cineastisch veranlagt ist und
so
denkt, ach ja,
jedes Bild wow.
Kannst du einrahmen, anhalten, stoppen, und das ist ja wirklich nicht selbstverständlich bei Netflix-Serien. Und dann noch einfach ein tolles Hauptdarstellenden-Trio rund um Johnny Flynn als Dickie Greenleaf, den ihr vielleicht aus Emma kennt und der eigentlich Sänger ist. Dakota Fanning aus Krieg der Welten oder was auch immer kann man...
Dakota Fanning aus Krieg der Welten.
Ja, was fällt euch spontan bei Dakota Fanning ein? Welcher Film?
Twilight-Reihe.
Noch schlimmer, Max.
Mann unter Feuer.
Okay, das lassen wir durchgehen. Wir nehmen also Mann unter Feuer. Und natürlich allen voran als Hauptdarsteller Andrew Scott, den ihr unbedingt euch auch in All of Us Strangers anschauen solltet dieses Jahr und den ihr wahrscheinlich als Sherlock-Bösewicht Moriarty der Serie kennt. Und der ist jetzt ein wahnsinnig starker, ambivalenter Ripley, der geschickte die Sympathiegrenze auslotet, auf der wir uns da wieder natürlich auch auf Seiten des umtriebigeren Protagonisten befinden. Und ich finde, die Serie kann sehr gut als eigenständige Adaption gegen vorherige Verfilmungen bestehen. Also Nur die Sonne war Zeuge gab es ja 1960 oder Der talentierte Miss Ripley 99. Und
kann man sagen, jede Verfilmung hat ein anderes Ende.
Ja, und jede Verfilmung hat einen anderen Ansatz, wo Details bemüht werden und wo man dann denkt, ja, kann ich jetzt nochmal neu auf diese Geschichte blicken? Ist schon sehr Slowburn, sollte man dazu sagen. Also es entfaltet sich alles sehr langsam und für Leute, die mit langsamer Erzählung nichts anfangen können, ist es vielleicht ein bisschen mühsam, am Anfang den Einstieg zu schaffen. Aber ich finde, gerade dadurch entfaltet sich die Spannung halt noch mehr, weil man da so langsam reingezogen wird und du denkst, was passiert denn jetzt? Und Shoutout vielleicht am Ende noch, ich liebe die Katze in der Serie. Die hat eine tolle Rolle und die ist auch dafür verantwortlich und nicht verantwortlich bei dem einen Element, was dann in Farbe in der Serie auftaucht. Aber mehr sage ich dazu nicht.
Aber man darf Netflix nicht zu viel loben, dass es endlich mal eine schöne Serie
ist. Die haben sie auch nur eingekauft.
Die haben sie nur eingekauft, die wurde ursprünglich für Showtime produziert und Showtime hat die dann
weiterverkauft.
Abgesetzt.
Warum auch immer.
Die wollten sie nicht mehr, dachten sie, zu wenig Farbe.
War zu schön.
Ja. War zu schön, wirklich. Das war Serie Nummer 12. Damit läute ich jetzt die Halbzeit ein in unserem großen Serienjahresrückblick. Unsere treuen Zuhörenden kennen es schon. Wir haben es vorhin erwähnt, wir machen 24 Serien dieses Jahr und es sind, natürlich wollen wir jeder Serie auch ein bisschen Zeit widmen, deswegen, damit der Podcast nicht komplett eskaliert, haben wir das einmal in der Mitte gesplittet und auf zwei Folgen geteilt, sprich nächste Woche, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Teil 2 und den noch verbleibenden 12 Serien-Highlights. Die bekommt ihr pünktlich von uns als Weihnachtsgeschenk am 25.12., weil nächste Mittwoch der 25. ist. Und weil ich weiß, welche Serien noch im Hut liegen, ich habe eine schlaue Liste, kann ich sagen, dass da noch einige richtige Kracher dabei sind.
Allerdings.
Die ihr nicht verpassen wollt.
Und vielleicht schon mal als Teaser, als vorweihnachtliches Geschenk, gibt es an diesem Freitag noch eine Zusatzfolge im Streamgestöber.
Stimmt.
Wir verraten aber noch nicht, was es ist. Oh. Hört rein am Freitag.
Oh. Nicht zu Day of the Jackal.
Nein.
Ja, ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder zuhört. Alle Serien aus diesem Teil findet ihr dann nochmal übersichtlich aufgelistet in den Shownotes, also alle besprochenen Serien und wo ihr sie streamen könnt. Esthers Text findet ihr dann auch nochmal, ihren Hype-Text. genau, und ihr dürft uns natürlich auch immer gerne eure Serientipps und Entdeckungen schicken oder auch einfach nur ein paar nette Worte oder Themenwünsche und Anmerkungen. Schreibt uns dazu einfach eine Mail an podcast@moviepilot.de. Ein paar von euch haben das auch die letzten Wochen schon gemacht und uns, ihr habt uns eure Top-Listen des Jahres geschickt und da habe ich jetzt einmal drei noch schnell mitgebracht zum Ende. Da haben wir einmal Dominik, der hat uns seine Top 5 geschickt. Das war The Bad Batch Staffel 3, House of the Dragon Staffel 2, Three Body Problem, stimmt, die gab's auch dieses Jahr.
Ja. Mhm.
Will Trent Staffel 2 und auf Platz 1 bei ihm Sugar Staffel 3. Beziehungsweise Staffel 4, weil er kommt aus der Schweiz und da gibt's schon Staffel 4.
Nicht zu verwechseln, nicht Sugar, die gab's auch dieses Jahr.
Sugar.
Sugar mit T-S-C-H-U-G-G-E-R.
Genau, die Schweizer Serie, die Wallis spielt.
Ja.
Auch ganz, ganz witzig. genau, dann hat Andreas uns noch seine Top 3 geschickt. Nicht eine mehr auf Netflix, ist eine spanische Jugenddramaserie gewesen.
Die muss ich wirklich mal reinschauen, die hatte echt gute Kritiken auch.
Genau, die ist auch in der Top 5 oder so, glaube ich sogar, bei den bestbewerteten Netflix-Serien bei uns. Dann The Penguin und Masters of the Air. Und Jens hat uns noch seine zwei Highlights des Jahres geschickt, das waren Arcane Staffel 2 und Rentierbaby.
Sehr schön. Also schon die fleißigen Ersten haben vorgelegt. Bitte schickt uns weitere besten Listen. Wir freuen uns.
So, damit sind wir jetzt aber wirklich durch für diese Folge. Esther, Sebastian, wir machen jetzt eine kurze Pause und eine 7-Tage-Pause. Ich hoffe, dass wir uns dann alle im nächsten Teil des Jahresrückblicks wieder hören. Und bis dahin, streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.